Da, da sage ich Shabbat, wie? Na, bitte. Ausgerechnet dieses Neugeborene kann schon die ganze Familie terrorisieren, nicht mehr. Mit Mittel, nicht dessen es sich gar nicht bewusst ist, aber das ist einfach da. Ne? Ja? Denn als die Menschen, Adam und Eva, dieses Gift der Versuchung in sich aufgenommen hatten, nicht wahr? Ist dieses Gift durchgedrungen durch alle, ja, jetzt dürfen wir heute, haben das Verständnis, durchgedrungen durch jede einzelne Zelle, deren es ja Billionen gibt in einem Menschenleib. Und auch samenmäßig waren wir alle in den Lenden Adams. Wir sind alle da herausgekommen. Also deshalb sind alle Menschen, die aus Adam und Eva herauskamen, die ganze jetzige Menschheit, alle Menschheit, Menschen bisher, nicht? Denen ist das tödliche Sündengift schon innewohnend, im Fleisch schon. So. Es ist hoffnungslose Situation. Und die Gedanken, die da vom Fleisch jetzt beherrscht werden, also anatomisch oder medizinisch, werden wir heute belehrt, jede einzelne Zelle in unserem Leib ist ein Herrgöttchen für sich, das nur will, was es will. Stellt mal vor, nicht was ich will. Und sich nur so weit dem Ganzen ein- und unterordnet, als es davon profitiert. Stellt euch mal vor. Verstehen wir jetzt, dass ja, ich elender Mensch, das Gute, das ich will, tue ich nicht, und das Böse, das ich hasse, übe ich aus. Oder Paulus, Epheser 2, da auch wir, Gläubigen, wie die übrigen, die Willenstriebe des Fleisches und der Gedanken taten. So sieht die Sache aus, also genau bestätigend, was wir da lesen. Also, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Und dann heißt es an einer anderen Stelle noch, von Jugend auf, also vom Säuglingsalter her. Und jetzt 5. Mose 32, Vers 4. 5. Mose 32, Vers 4. Fels, wir wissen, das ist das Bild für Christus. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und sonder Trug, gerecht und gerade ist er. Wieder, keine Finsternis in ihm. Und weiter. Mhm. 1. Samuel 16, Vers 14, erst als weitere wegweisende Erklärung. Aber der Geist Jehovas wich von Saul, dem ersten König in Israel, und ein böser Geist von Jehova ängstigte ihn. Denkt mal, was? Ein böser Geist vom Herrn, von Jehova. Also kommt doch ein böser Geist aus dem Herrn hervor. Nein. Da steht eben im Hebräischen, ein böser Geist von vor Jehova ging, ängstigte ihn. Ist das ein Unterschied? Ja. Hat Satan Zutritt bis zum Thron Gottes? Ja. Hiob 1. An dem Tag, da die Söhne Gottes pflegten, vor den Herrn Jehova zu treten, kam auch der Satan in ihre Mitte und bringt dann seine Anträge der Versuchung gegenüber dem Knecht Gottes Hiob. Nicht wahr? So. Also, bitte, jetzt steht Satan im gefallenen Zustand vor Gott. Nicht wahr? stellt Gott Anträge, er möchte diesen Gerechten da, den Hiob, mal kräftig schütteln, nicht? Und jetzt gibt Gott ihm so und so weit die Erlaubnis, nicht? So weit darfst du gehen. So. Jetzt verstehen wir, jetzt geht nicht nur ein, sondern der böse Geist aus. Nicht aus Jehova, sondern von vor Jehova stehen, nicht? Nachdem er die Genehmigung seiner Anträge empfangen hat, nicht? So ist das zu verstehen. Ein böser Geist kommt nicht aus, das ist ja ganz klar, bitte, aus dem Gott heraus, in dem keine Finsternis ist, sondern nur Licht. Aber vor ihm steht jetzt ein Geschöpf, das da drin mit Überlegungen antreten kann, vor Gott dem Höchsten, wie er es wünscht und will. So und jetzt kommen wir zu dem Wort, das uns in einer Weise die Erklärung der Entstehung des Bösen gibt, sodass jedes Sonntagsschulkind das verstehen kann und wir gar keine theologischen Bibliotheken durchstöbern müssen und wer weiß was alles. So. Gott, der ich das Böse schaffe und das Unglück bewirke. Jetzt, wie geht das zu, haben wir gesagt. Psalm 104. Psalm 104. Wir merken, liebe Geschwister, wir bewegen uns nur im Worte Gottes. Nicht nach eigenen Überlegungen oder des etwas. Das Wort Gottes löst bei uns Fragen aus. Die sind berechtigt. Wollt ihr fragen, kommt her, fragt. Bitte, fragt. Lädt uns das Wort Gottes ein. Das ist in Ordnung. Eben. Und das hat Adam versäumt, nicht? Gott zu fragen, warum bin ich so? Dann hat er eine Antwort bekommen, dann wäre er noch siebenmal so glücklich gewesen, nicht? Als dann der falsche Wunsch vollzogen worden ist. Nun, Psalm 104, wir lesen, das ist ein Psalm, der sozusagen in Psalmform die Schöpfung Gottes darstellt. Und jetzt von Vers 19 in der Elberfelder, ja. Und bei Luther wahrscheinlich auch Vers 19, nämlich: Er, Gott, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Das heißt im Hebräischen für die Festzeiten Gottes. Die bestimmten Zeiten. Jetzt Achtung, die Sonne weiß ihren Untergang. Und das folgt jetzt. Du machst Finsternis und es wird Nacht. Nur mal so weit. Bitte. Also, was macht Gott, damit es überhaupt finster werden kann? Er macht nicht jetzt, er schafft nicht jetzt ein separates Geschöpf, nicht, das nur finsternismäßig sich auswirken kann, sondern was macht er? Er lässt seiner Schöpfung das Licht seiner Gegenwart sich entziehen. Das heißt, Gott entzieht das Licht seiner Gegenwart seinen Geschöpfen, bitte. Die Sonne weiß ihren Untergang, du machst Finsternis. Wird es dann finster, wenn die Sonne untergeht? Oder hat Gott ein neues Geschöpf geschaffen, damit es jetzt finster wird? Im Gegenteil. Alles, so wie Gott es sehr gut geschaffen hat, ne? Und jetzt die Auslegung der Schöpfung. Die kann ich jetzt nur kurz zusammenfassen. Erstens, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Die Sonne ist das Zeichen für Gott und Christus, das Licht der Welt. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wieder wie die Sonne in ihrer Kraft. Die Sonne ist das Zeichen auf dem ersten Blatt der Bibel, für den Beherrscher des Lichtes, der ist das, Christus. Auf dem Berg der Verklärung, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, sein Gewand weiß wie das Licht. Jetzt in der Herrlichkeit, Offenbarung 1, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Also, die Sonne stellt Christus dar. Und, eigenartig, die Sonne weiß ihren Untergang. Weiß die Sonne buchstäblich am Himmel, dass sie jetzt untergeht, rings um die Erde immer wieder. Die weiß gar nichts, ne? Die Sonne ist nur das Modell, ein einfaches Modell Gottes, um sich und seinen Christus auf primitivste Weise, so wunderbar wie die Sonne ist, ne? Bitte. Dieses Lichtkügelchen am Himmel, nicht jetzt kindlich aufgefasst, ne? Diesem Lichtkügelchen da, das da oben schwebt, verdankt das ganze Sonnensystem die Existenz, Leben und kann gar nicht gezählt werden. So einfach. Stimmt das auf Christus? Ne? Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ne? So verdankt die ganze Schöpfung diesem einfachen Lichtquell, Jesus Christus, die ganze Existenzmöglichkeit. Ne? Licht, Wärme, Leben, Wachstum und was alles dazugehört. So. Also, und jetzt, die Sonne weiß ihren Untergang. Jetzt weiß Jesus Christus schon längst, bevor es geschehen ist, dass er sterben muss. Das heißt Untergang. Weiß er das? Ah, jetzt stimmt's auf einmal. Ne? Wann wusste er das zum ersten Mal? Schon bevor er im Auftrag Gottes die Schöpfung zu schaffen begann. Ne? Hat Gott ihn als Lamm Gottes bereitgestellt, weil Gott schon wusste, was kommen wird, durch seine Forschungsarbeit in den Gedanken der Herzen. Nicht? Hat Gott schon gewusst, was alles kommt? Ja, am Bösen, am Furchtbaren, hat schon das Heilmittel für jeden Schaden bereitgestellt vor Grundlegung der Welt. So. Also, die Sonne weiß ihren Untergang. Christus wusste schon, bevor er im Auftrag des Vaters die Schöpfung zu schaffen begann, ne? Das, was ich mal das wunderbare Werk, das der Vater mir aufgetragen hat, von dem weiß ich, das ist, weiß ich jetzt schon, das ist gesamt eines Tages jedes Geschöpf auf seine Weise mir gegenüber im Unverständnis feindlich eingestellt, aber ich bin bereit, mich als Opferlamm Gottes zur Rettung einer verlorenen Schöpfung zur Verfügung zu stellen. Wer von uns hätte dann noch diese Schöpfung zu schaffen begonnen, wenn er gewusst hätte, die bringt mich mal um, nicht? Das war ganz jämmerlich, ne? Also, was das heißt, wieder an Langmut und Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Also, die Sonne weiß ihren Untergang. Aha. Was wird's jetzt? Ja. Jetzt war alles Licht und Tag und Leben, nicht? Und herrlich und Freuden. Wird gar nichts verändert, nicht? Gar nichts verändert. Nur eines. Die Sonne versinkt. Tritt hinweg. Ist nicht mehr da. Das heißt, Gott entzieht der sehr guten Schöpfung das Licht seiner Gegenwart. Aber erst wann? Erst wann? Wenn sein Geist, der die Herzen erforscht, erkannt hat, die möchten ein jeder auf seine Weise einmal selber ein Herr Göttchen sein. Bitte, bei den Zellen haben wir es ja. Und als Gott das erkannt hatte, sagte er, gut, meine Herren, ich bin einverstanden, ich bin eines Tages nicht mehr da, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Ne? Jetzt ist die Sonne untergegangen. Ne? Das Licht der Gegenwart Gottes, den Geschöpfen entzogen, auf ihren eigenen Herzenswunsch, bitte. Ne? Nicht sie vergewaltigen. So. Wird es dann Finsternis? Bitte. Als das Gift Satans nicht durch das Essen der verbotenen Frucht in sie hineingedrungen war, in Adam und Eva, was war jetzt? Kontakt mit Gott abgeschnitten, jetzt entstanden im Leben, also das heißt im Leib der ersten Menschen Giftstoffe. Ne? Warum? Was lesen wir denn hier weiter? Die Sonne weiß ihren Untergang, du machst Finsternis. Jetzt haben wir es. Auf welche Art und Weise macht Gott Finsternis? Nicht? Nicht indem er irgendein Geschöpf jetzt aus Licht einfach finster werden lässt, nicht? Sondern er lässt die Geschöpfe, wie sie sind, ganz unberührt. Nicht? aber auf ihren Herzenswunsch zieht er sich selber zurück, wird es dann finster. Und jetzt, was passiert da? Und es wird Nacht, in ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Aha. In der Abwesenheit Gottes verwandeln sich die bis jetzt sehr guten Funktionen des Leibes und der Seele und des Geistes nicht. Verwandeln sich in Tiere. Ne? Und jetzt negativ geladen alles. Ne? Alles, was positiv war, ist noch da. Jetzt ist es nur noch negativ geladen. In der Abwesenheit Gottes. Jetzt beginnen sich im Menschenleib Giftstoffe zu bilden. Und was macht die Güte und Barmherzigkeit Gottes? Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Eine Gnadenverfügung, dass die sich bildenden Giftstoffe ausgeschieden werden können, nicht? Und der ganze Auswurf und alles, was wir da haben von solchem Zeug, ist erst gekommen nach dem Fall. Bitte. Und was nun bei den Menschen die Giftstoffbildung betrifft, war bei den Pflanzen, nicht, das sind Giftpflanzen entstanden, bei den Tieren giftige Zähne, also auch Giftproduktion in der ganzen Schöpfung. So, ich habe ja Kindern die Frage gestellt, manchmal auch in der großen Versammlung, wie viel Mal mussten Adam und Eva bei der Pflege des Garten Edens, des Garten Gottes, den Schweiß von der Stirne putzen? Nicht? Die lachen und sagen, ja nie. Ja, bitte. Dann frage ich nochmal, ja, und was hatten Sie zu tun mit Ausraufen von Dornen und Disteln und dergleichen Unkraut? Ne? Lachen die auch? Nichts, das gab es erst wann? Ne? Erst nach dem Fall. Ne? Was sind Dornen und Disteln? Das sind verwundende, stachlichte, spitze Dinge. Nicht? Das waren die Stechmücken dann und all das Zeug, das kreucht und fleucht, nicht? Was sticht und auch mit Gift verbunden ist, das geht bis zu den Stacheldrahtverhauen, nicht? Der Menschen und so weiter. Also Reißzähne gab es vorher bei den Tieren noch nicht. Ne? Und alle die Dinge. Ne? Und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und Satan ist auch noch nicht auf dem Bauche gekrochen da auf der Erde, also als ein Bild der Schlange, nicht wahr? Sondern auch als weitere Verfügung Gottes. Das heißt, die eine Tatsache, die Lösung von Gott durch den ersten Menschen, nicht? Hat die ganze Schöpfung, nicht? Weil Gott sie dem Menschen als Herrscher unterstellt hat. Nicht? Gott ist dem Menschen als Herrscher treu geblieben und lässt um des Falls des Leid des Herrschers willen die ganze ihm untergebene, dass den Herrschaftsbereich mit in den Fall sinken. Nicht wahr? Denn es ist so, ich will mal so sagen, wenn ein Tier etwas von Gott will, normalerweise, Gott, Tier hat keine Beziehung zu Gott, steht genauso geschrieben im Motto Gottes. Wenn ein Tier etwas von Gott will, muss es sich an den Menschen wenden. So, bitte. Es wird klar, wenn der Mensch als Verwalter von allem gefallen ist, dann, jetzt verstehen wir, die arme Kreatur, nicht? Die kann wirklich nichts dafür. Nicht? Die kann nichts dafür. Deshalb ist mir auch wunderbar, was in Römer 8. Nicht? Die ganze Schöpfung streckt mit ausgestreckten Armen sehnsüchtig nach der Erlösung, und zwar mit auf Hoffnung, ja, und zwar auf Hoffnung, denn sie selbst, die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung, vom Atomkern bis zum Geob, wird eines Tages verwandelt in die gleiche Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Ganz wunderbare Verheißung. Also noch einmal, wie geht es zu, dass Gott Finsternis schafft, das Böse bewirkt. Noch einmal, nicht indem er jetzt etwas nötigt, Böses tun zu müssen, nicht? Sondern einfach sich selbst auf Wunsch seiner Geschöpfe sie selber etwas sein lässt. Nicht? Und jetzt ist die Sache da, getrennt von Gott. Also wir können so sagen, Sünde ist Trennung von Gott. Und das ist die Sache des Geschöpfes. Und das Geschöpf darin forcieren und Gott sagt, bitteschön, dein Wille geschehe. Noch einmal. Jetzt lesen wir, das können wir nur ganz kurz jetzt antippen, es gibt Brüder, die lehren, eben Satan sei als Satan geschaffen worden, ausgehend von den am Anfang gelesenen Worten, nicht? Der ist das Lichtbild der Finsternis schaffe. Also hat Gott auch den Satan als Satan geschaffen. So, jetzt frage ich aber, bitte liebe Brüder, wo steht das geschrieben? Ich habe den Satan als Satan geschaffen, bitte. Das ist ja so eine unheimliche Aussage, die müsste, damit ich sie annehmen könnte, genauso in der Bibel stehen, nicht? Genauso. Nicht? Ja, ja. Und jetzt, ja, wie geht es denn wirklich zu bei der Schaffung dieses Wesens, das zum Satan geworden ist, wie auch Adam erst zu dem zum Sünder geworden ist und nicht von Gott als Sünder geschaffen worden ist, bitte. So, jetzt heißt es an einer Stelle, Satan sei ein Lügner von Anfang an. Ne? Ja? Jetzt verstehen wir die Brüder gut, also die verlegen jetzt dieses Wort wo, auf welchen Anfang, als Gott dieses Wesen geschaffen hat. Ne? Und das ist nun falsch. Da kann ich nur die Stellen angeben. Lukas 1, 2 und 3. Lukas 1, 2 und 3. Johannes 15, Vers 27. Johannes 16, Vers 4. 1. Johannes 2, Vers 7. Und 2. Johannes, Vers 24. Da steht genau der gleiche Ausdruck von Anfang an. Und das ist. Bitte? Nochmal die Bibelstelle.
Die
zwei letzte. 1. Johannes 2, Vers 7. Und. Ah, Achtung. 1. Johannes 2, Vers 24. Da können wir ersehen, da steht überall der Ausdruck von Anfang an, dass es in den Fällen nie von einem Uranfang an war. Zum Beispiel, da heißt es, ihr, sagt er zu den Jüngern, ihr seid von Anfang an mir gefolgt. Ja, von welchem Anfang an? Nicht, wo sie geboren worden sind oder von Anfang der Schöpfung an, sondern von dem Tage an, da er sie berufen hat. Folge mir nach, bitte. Und so sind diese Stellen Antwort auf die Frage, was versteht die Schrift unter dem Ausdruck von Anfang an? Also ja, nicht etwa von Uranfang an, nicht? Sondern von einem bestimmten, überhaupt erst möglichen Zwischenanfang an. So, ist gut, dass wir da Klarheit haben. Ne? So, und jetzt kommt Hesekiel 28, antwortet uns auf die Frage, wie ging es zu, als Gott das später zum Satan gewordene Lichtwesen geschaffen hat. Hesekiel 28, und da führt Gott uns nach seiner Weise ein Modell, sichtbares Modell vor Augen, damit wir das gewaltige, unsichtbare Wesen, Satan geworden, dann in den Gottesordnungen sehen und verstehen lernen können. Also Hesekiel 28. Rede vor Daniel kurz. Ist noch die Vorbemerkung. Ein Modell, das ich gebaut habe, um einem Auftrag als Architekt, um einem Auftraggeber, der meine Pläne nicht versteht, ne? Das, was ihn lebensmäßig interessiert, seine zukünftige Villa, ne? Anschaulich zu machen, ja, das versteht er jetzt. Ne? Die Proportionen stimmen, die Formen stimmen und was immer möglich ist, ist da zur sichtbaren Darstellung gebracht. Aber wenn ich ihm jetzt sage, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus, ist das sein Haus? Nein, also das ist nur eine Kartonkleberei, nicht? Nur ein Modell. Und das ist der Garten? Ja. Nein, das ist nur primitiv dargestellt im Modell. Das sind Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum. Ne? Das Modell ist nicht mal ein Quadratmeter, sehen wir. Ne? Aber wir verstehen uns. Ne? Also buchstäblich genommen lüge ich den ja ständig an. Ne? Übertreibe, was Zeug hält. Ne? Das ist Ihr Haus. Ne? Da will er ja nicht einziehen. Ne? Also. Und so nimmt Gott jetzt Dinge, die wir, weil wir seine Pläne nicht verstehen, ne? Führt er uns Modelle vor, ne? Die möglichst in den Proportionen und so weiter mit dem Wesen, um das es geht, übereinstimmen, aber Vergleich Modell zum Objekt, da ist das Modell gleich Null wert, nicht? Also, aber dient jetzt zur der Möglichkeit, dass ich jetzt das zukünftige, für mich noch unsichtbare verstehe, wie er das vorstellen kann. So, also jetzt ist hier der Mensch, König von Tyrus, von Gott als Modell auserwählt, und dieser Modell, auf dieses Modell weist jetzt das Wort Gottes, der Geist Gottes ständig hin und sagt zu Hesekiel, dem Propheten, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr Jehova, der du das Bild der Vollendung warst. War der König von Tyrus das Bild der Vollendung? Kaum. Aber was im Hebräischen steht, haben die Elberfelder unten unter H bemerkt, eigentlich steht da im Hebräischen, der du die Vollendung besiegelt hast. Das ist so etwas. Der König von Tyrus. So wenig wie das die 10.000 Quadratmeter Eigentum sind, nicht? So wenig ist der König von Tyrus das Wesen, durch das Gott die Vollendungsgedanken Gottes hat versiegeln lassen. Ne? Ja. Weiter. Voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Ja. Wenn Gott so etwas sagt, stimmt's dann. Aber nicht beim Modell, buchstäblich, sondern bei dem Wesen, um das es jetzt geht. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, war der König von Tyrus. Ja, da bildlich, nicht? Er hatte auf der Halbinsel Tyrus ein Paradies, also ein Park und weiß was alles, angelegt, nicht? Die Dinge stimmen, eben wie es eben beim Modell überhaupt möglich ist, dass es stimmen könnte. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Ja, aber war Satan in Eden, dem Garten Gottes, nicht? Ah ja, um die Erkenntnis des Guten und Bösen, ne? Und dann selber als Schlange. Schon im gefallenen Zustand, aber im allerlei Edelgestein war deine Decke. Und es werden von den 12 Edelsteinen auf dem Brustschild des hohen Priesters 9 genannt. Und die fehlenden 3 werden einfach als Gold bezeichnet. Ne? Also zum Verwechseln mit dem hohen Priester, ne? Jesu Christi direkt, ne? Steht er da. Und dann heißt es in Vers 13 am Schluss, an dem Tage, da du geschaffen wurdest, wann wurde denn der König von Tyrus geschaffen? Ne? Er ist von einer Frau geboren worden wie ein anderer Mensch. Ne? Aber wer wurde geschaffen? Ja? Der spät nachmalige Satan, wir werden es gleich sehen. Wurden sie bereitet? Du warst, ja, an dem Tage, da du geschaffen warst, habe ich eben gelesen, warst du ein schirmender, gesalter Cherub. Ja? Und Cherubim sind nur im Allerheiligsten aufgestellt. Und ich hatte dich dazu gemacht. Aha. Ist das eine klare Aussage? Du warst auf Gottes heiligen Berge, ne? Als schirmender, gesalter Cherub, also im Allerheiligsten des Hauses Gottes. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Seraphim heißt einfach die Feurigen. Ne? Und Geister werden als Steine dargestellt, Modellen, und Menschen als Holz, als Hölzer. Nebenbei gesagt. Jetzt Achtung, vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Aha. So langsam dürfte es reichen, ne? Dass wir uns vollständig überführen lassen können. So ging es zu, nicht wahr? Als Gott das Wesen schuf, das dann, ja, da wusste er schon am Anfang, der wird einmal ein Schmied, der Zerstörungswerkzeuge schmiedet, und der wird zum Verderber, nicht wahr? Ja. Aber wie ging es zu? So, und jetzt, wie es weiter zugeht, lesen wir weiter. An dem Tage, da du geschaffen worden bist, warst du vollkommen in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht in dir, nicht nur an dir, in dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Aha.
Bitte Kassette wenden.
Durch die Größe deines Handels wurde dein Ich mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich jetzt entweiht vom Berge Gottes hinweg. Also hat er jetzt kein Bleibens mehr. Ne? Vom Berge Gottes hinweg und habe dich, jetzt nachdem er schon gesündigt hat, ne, gefallen ist, anerkennt ihn Gott immer noch, habe ich dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Also weggeschafft. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Ist das Sache des Geschöpfes? Oder hat Gott den vergewaltigt? Nein, das ist seine Sache. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Also, jetzt müssten wir die Dinge noch im Hebräischen lesen können und verstehen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Könige dahingegeben und so weiter und so weiter. Noch durch die Menge deiner Missetaten, in der Unrechtlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Also wo war er? Ne? Ja, bitte. Also genügt. Das ist jetzt eine Modellvorführung Gottes, wie es zuging als Gott. Und jetzt kommt noch dazu, Hiob 40, dass dieses Wesen der Erstling von allen Geschöpfen war. Ne? Ganz wunderbar. Hiob 40, jetzt sind wir langsam dann am Ende unserer Betrachtungen. Wo sind wir da? Vor dem Psalmen gerade. Hiob 40. Da hat Gott jetzt nicht einen Menschen, sondern ein Tier als Modell vor unsere Augen gestellt. Wieder für zum Satan gewordenen das Wesen. Nun mal Vers 14. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Und jetzt das erste Wort, der erste Vers in unserer ganzen Bibel heißt im Hebräischen Bereshit, das heißt im Anfang. Ne? Be heißt im und Reshit heißt Anfang. Also schuf Gott Bara, Elohim, die Himmel und die Erde. Und jetzt ist hier das genau gleiche Wort Reshit da. Er ist der Reshit, der Anfang der Wege Gottes. Beispiel, wie wir es ganz genau buchstäblich nehmen müssen, damit wir die Dinge verstehen. Oder der Geist Gottes uns die Dinge zeigt und offenbart. Christus, der eine Schirm der Cherub. Er ist der Weg Gottes, nicht? Ich bin, sagt Jesus, der Weg, einsam. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So. Und Satan, jetzt kleiner Unterschied, ja? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Christus sagt, ich bin der Anfang. Indem Gott Himmel und Erde schuf. Reshit, im Anfang, das heißt in Christo, schuf Gott die Himmel und die Erde. So. Und er ist der Weg, den Gott auserwählt hat, für die Rettung aller. Aber Satan, von ihm gilt, er ist der Erstling der Wege Gottes. Sobald Geschöpfe da waren, begannen Wege Gottes zu laufen, und zwar Wege von Gott weg. Wege. Er ist der Reshit. Also wird zum Verwechseln mit Christus, nicht? Ich bin der Anfang, ich bin der Reshit. Aber der Einzige, ne? Im Moment, wo Gott durch Christus die Schöpfung schuf, die Vielheit der Schöpfung schuf, ne? Begannen die Wege Gottes zu laufen mit, er ist der Erstling, der Reshit, der Wege Gottes. Der ihn geschafft, gemacht, hat ihm sein Schwert beschafft. Ja, bitte. Er versteht denn die Schrift unter Schwert? Ha. Das war auch sehr gut, nämlich, dass die Aussprüche Gottes, lesen wir, nicht das Wort Gottes, Genau, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wort Gottes, ne? Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, nicht zu reden wie ein Gott. Ne? Bitte, Gott ehrt ja jetzt dieses gefallene Wesen, Satan, bis heute noch mit seinem eigenen Gottesnamen, Gottestitel. Er ist heute noch, nach Gottes Ausspruch, der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Bitte. So gewaltig sind die Dinge. Und jetzt noch, ich gucke noch schnell da, damit wir abschließen. Es kommt noch Hiob 40 im nächsten Kapitel, und damit wollen wir schließen für heute. Es wird noch ein Tier vorgeführt in Vers 20. Ja. Behemoth ist ein auf der Erde lebendes Tier, und Leviathan in Vers 20 ist das in den Wassern, das Meerungeheuer, wird da Leviathan genannt. Und das ist wieder ein Bild für Satan. Also, Behemoth ist Bild für Satan, wie er sich auf der Erde unter den Menschen, und besonders in Israel bewegt, und Leviathan als Tier im Meer, wie er sich unter den Nationen herrschend bewegt. Und jetzt lesen wir nur die letzten Verse. Die Verse 24 und 25, Kapitel 41. Auf Erden ist keiner ihm gleich. Und jetzt kommt ein Wort. Ihm, Achtung, der geschaffen ist ohne Furcht. Der geschaffen ist ohne Furcht. Wir alle wären froh, wir müssten uns vor nichts fürchten. Und David, ja, der eben den Geist Christi hatte durch die Gnade Gottes, gerade um seiner Sünde willen, die Gnade Gottes pries, David sagt, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Oh. Glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Antwort auf die Frage, ja David, wie verstehst du das? Ne? Heißt an einer anderen Psalmstelle, an dem Tage, da ich mich fürchte, ist der Herr meine Zuflucht. Bin ich dann glückselig? Ne? Wenn es bei uns am Schnürchen geht, flott alles, wie es uns passt, nicht? Wie oft sind wir dann in der Gegenwart des Herrn? Ne? Ja. Je länger, je weniger. Ne? Und jetzt kommt ein Schreck in den vierten Schreck, eine plötzliche Unheimlichkeit. Was machen wir jetzt? Ne? An dem Tag, da ich mich fürchte, bist du meine Zuflucht. Bin ich glückselig. So, das verstehen wir. Glückselig, der Mann, der sich beständig fürchtet. Ne? Ja. Oder der sich beständig fürchtet, er könnte seinem Gott ein Herzeleid bereiten. Ne? Er ist auch glückselig, der Mann. Also, und jetzt ist da ein Geschöpf geschaffen, und das hat Gott jetzt auch für sehr gut gefunden. Achtung, das wollten ja alle Geschöpfe eigentlich sein, ne? Ja, leben zu können ohne jede Frucht. Ne? So. Und was sagt das Wort Gottes von Jesus Christus? Er hat sein besonderes Wohlgefallen am Geist der Furcht des Herrn. So ist die Sache. Er, der geschaffen ist ohne Furcht. Aha. Das war für mich, als ich das Wort entdeckte, für mich die Antwort auf eine lange, bange Frage während Jahrzehnten. Ja. Herr, wie ist es einem Geschöpf, das aus deinen Händen hervorgegangen ist, möglich, während Jahrtausenden, während Zeitaltern, während Äonen lang, da nur darüber zu sinnen, wo kann ich etwas zerstören, wo kann ich etwas verführen, wo kann ich etwas verderben, wo kann ich so lügen, wo kann ich mit Erfolg weiter versuchen, wo kann ich weiter von Gott lösen und Feindschaft setzen, zwischen und so weiter und so weiter. Wie ist es möglich, einem Geschöpf Gottes, nicht? Möglich so etwas, also als Dauerzustand, nicht? Als Dauerzustand, sogar mit Begier und Ausharren, maximal Tag und Nacht das zu tun. Wie ist das möglich? Das wäre für mich vielleicht sogar die Antwort, mal vorerst. Er ist geschaffen, er, der geschaffen ist, ohne Furcht. Das heißt, er kennt keine Angst. Der kennt keine Angst vor einem Gericht Gottes. Der kennt keine Angst vor der Heiligkeit Gottes und vor niemand. Ne? So. Da wollte Gott aller Schöpfung einmal zeigen, ihr törichten Wesen, nicht? Wohin es führt, ja? Wenn keine Furcht vorhanden ist. Das ist die eine Hälfte. Jetzt alles Hohe sieht er an. Und wenn wir jetzt da lesen, er ist König über alle wilden Tiere, hat sich die Elberfelder nicht besser zu helfen gewusst, als so zu übersetzen. Unter E wird hingewiesen auf Anmerkung zu Kapitel 28, Vers 8. Dort heißt es, Achtung, er ist König über alle Söhne des Stolzes. Also der Überhebung des Herzens. Das sind alle die, die ihm Gefolgschaft leisten, dem Anführer. Alle Söhne des Stolzes. Also er, der geschaffen ist ohne Furcht, alles Hohe sieht er an, und was macht unser Gott? Das, was zerbrochenen Herzens ist und elend und hoffnungslos und verloren, das sieht unser Gott an. Also genau das Gegenteil. Und jetzt darf ich nur noch darauf hinweisen, wenn Gott ihn geschaffen hat ohne Furcht, dann bin ich überzeugt, diese Tatsache wird Gott auch berücksichtigen, wenn das letzte Gericht, das Gott vollzieht, diesem Wesen gegenüber, wird Gott auch die Tatsache berücksichtigen, dass er ihn zur Warnung und zur Belehrung seiner ganzen übrigen Schöpfung als einzigen zum Glück geschaffen hat, ohne Furcht. So. Also, wenn noch eine brennende Frage offen geblieben ist, wir haben jetzt Einblick, Entstehung des Bösen in der Welt. Also ja nicht im geringsten Gott belasten mit einer Antwort, sondern ganz allein das Geschöpf. So. Und unser wunderbarer Gott hat alles das so werden lassen, damit er, ich komme zurück zum Anfang, Römer 11, wo wir gelesen haben, aus ihm, durch ihn, aus ihm heraus, Schöpfung in sich und ihm hinein, zurück ist alles geschaffen. So. Lesen wir vorher. Deshalb habe ich alle zusammen unter den Unglauben eingeschlossen, nicht die Zwangsweise wieder, sondern die Möglichkeit gegeben, dass sie machen können, wenn, was sie wollen, und ihnen auch gestattet, nicht das zu machen, was sie wollen, zum Glück nur so und so weit. Warum? Damit ich Gelegenheit habe, das, was in meinem Innersten ruht, in meinem Herzen, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Güte, wie die Dinge alle heißen, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Gütigkeit und so weiter, dann kann ich diese in mir ruhenden Herrlichkeiten meinen Geschöpfen noch wunderbarer unter Beweis stellen, als wenn ich, wie sie es gewünscht hätten, alles am Schnürchen immer hätte schöner werden lassen, dann hätten die nie erfahren können, was für wunderbare Tiefen der Liebe und der Barmherzigkeit, der Güte in mir für sie ihnen zur Verfügung stehen. Und dann ist Gott deshalb noch gerechtfertigt, weil mit seinen Zeitmaßstäben hat er diese furchtbaren Dinge nur für einen Augenblick gestattet. Damit eine ganze erlöste Schöpfung dann wirklich ohne Ende eine Höhe einer Herrlichkeit erreichen werden kann, für eine Schöpfung erreicht werden kann, die auch Gott ohne Genehmigung dieser Dinge des Bösen für kurze Zeit auch nie hätte erreichen können. So ist Gott wunderbar einmal gerechtfertigt und wird angebetet werden, und eine nicht so beschreibliche Herrlichkeit wird das Letzte sein.
Halleluja. Amen.